möchte mir mit euch heute zusammen um ein Thema Gedanken machen. Und du hast es schon gesagt, Nachfolge ist Teamarbeit. Eine kleine Geschichte erzählen oder vielmehr in so einen Erfahrungsaustausch gehen. Ich weiß nicht, ob du deine Schulzeit genossen hast. Bei einem ist es etwas länger her, bei den anderen etwas weniger. Und vielleicht warst du jemand, der sich jeden Morgen auf die Schule gefreut hat und was Neues lernen wollte. Vielleicht warst du der Typ, dessen Lieblingsfächer Kunst, Sport und der Pausenhof waren. Und egal, ob du der eine Typ bist oder ob du der andere Typ bist oder irgendwas dazwischen, für dich wirst du dich heute irgendwo wiederfinden. Und ich glaube, ihr kennt folgende Situation, wenn der Lehrer mal gesagt hat, heute ist Gruppenarbeit. Die einen können es nicht leiden. Man sagt sich, ey, die anderen, die machen nur Mist und ich komme überhaupt nicht voran. Und am Ende muss ich sogar noch die ganze Arbeit machen. Und für die anderen ist das eine super Sache. Da kann man so unabhängig und losgelöst von allen Regeln arbeiten. Man wird nicht beobachtet. Keiner achtet darauf, dass man irgendwie alle Regeln einhält. Und ihr merkt schon, so eine Gruppenarbeit, die hat ganz viele unterschiedliche Komponenten. Verschiedene Typen. Und die finden sich jetzt alle zusammen. Und manchmal hat der Lehrer die Gruppen eingeteilt. Aber manchmal durfte man mit seinen Freunden zusammenarbeiten. Und genau das ist das Problem. Jede Gruppe hat eben unterschiedliche Typen, auch unter Freunden. Es gibt die Streber, die wollen immer eine gute Note und Arbeit abliefern. Und dann gibt es Leute mit einem Helfersyndrom. Die sind immer am Helfen. Die sind immer gut drauf. Und dann, die landen auch meistens später in den sozialen Berufen. Und dann gibt es noch die Labertaschen. Und das sind so die drei Typen, die so in so einer Gruppe zusammenkommen. Und wenn du ganz viele Streber in einer Gruppe hattest, ey, dann war am Ende auch die Note gut. Die wollten sowieso meistens eine Eins haben und haben ihre Arbeit abgeliefert. Aber wenn du ganz viele Helfer in der Gruppe hattest, dann war das auch super. Es war eine super Atmosphäre da, alle haben sich gegenseitig unterstützt, alle haben sich geholfen. Es hat Spaß gemacht, tolles Arbeitsklima und die Note war meistens auch gut. Aber wenn du ganz viele Labertaschen in der Gruppe hattest, dann war das die beste Zeit überhaupt. Nur die Note war am Ende nicht so gut. Und das Lustige ist, zu jedem Typ hat man immer eine bestimmte Person im Kopf. Ist das bei euch auch so? Also ihr merkt, Gruppenarbeit hat nicht nur positive Aspekte. Das Kompetenzniveau ist ein bisschen unterschiedlich. Und die Motivation ist meistens unterschiedlich. Und deshalb stellt sich so im Laufe einer Gruppenarbeit bei einigen das Gefühl einer asymmetrischen Arbeitsverteilung ein. Vielleicht fühlt sich der eine sogar irgendwie ausgenutzt. Die Streber machen die ganze Arbeit und die Labertaschen machen gar nichts. Na gut. Vielleicht können sie die Ergebnisse vortragen, weil immerhin können sie gut reden. Aber am Ende bekommen alle die gleiche Note in der Gruppenarbeit. Aber alle haben nicht gleich viel gearbeitet. Und deswegen fällt eine Reaktion auf Gruppenarbeit immer unterschiedlich aus. Manche sagen, Gruppenarbeit bloß nicht. Ich will für mich arbeiten. Ich will für meine Note zuständig sein. Vielleicht liegt es auch daran, dass viele deshalb Mathe-Leistungskurs nehmen, weil du rechnest vor dich hin und am Ende passt es oder nicht. Bei Deutsch und Englisch, diesen Laberfächern, da ist immer noch so eine andere Komponente. Mag der Lehrer mich oder nicht? Und. Aber egal, was für ein Typ du bist, eine Sache möchte ich dir heute Morgen sagen. Das Leben ist eine Gruppenarbeit. Du kannst nicht alles alleine können. Irgendwann bist du mal auf die Hilfe eines Arztes angewiesen oder vielleicht auf einen Automechaniker oder du gehst in den Supermarkt und kaufst dir etwas. Egal wie kompetent du in einer Sache bist, irgendwann bist du auf Hilfe angewiesen. Und ich glaube, Gott hat den Menschen auch so gemacht, dass Gruppenarbeit etwas ist, das zwangsläufig zum Leben dazugehört. Gott hat uns als soziale Wesen gemacht. Und er liebt es, wenn wir in einer Gemeinschaft leben und zusammen unterwegs sind. Das sehen wir bei Adam und Eva. Adam war zuerst alleine, obwohl er alles hatte. Er hatte Gemeinschaft mit Gott. Und Gott hat gesagt in 1. Mose 2, Vers 18, Gott der Herr sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Gehilfin machen, die ihm entspricht. Gott sagte sich, ich schaffe Adam ein Gegenüber, damit die beiden sich ergänzen. Das heißt doch, dass jeder Mensch nicht dazu bestimmt ist, isoliert und alleine zu sein. Wir brauchen einander. Wir brauchen eine Gruppe. Und die Familie ist die kleinste Zelle in so einer Gemeinschaft. Und Gott wollte von Anfang an, dass wir nicht alleine sind. Und umso mehr wir in der Bibel forschen, umso mehr wir in der Bibel lesen, merken wir, wie sich diese Idee immer mehr entfaltet. Das bezieht sich auf den Menschen im Allgemeinen, aber auch genauso auf die Kirche. Und der Bibeltext, den ich heute mitgebracht habe, lasst uns da mal einsteigen. Der ist aus Hebräer Kapitel 10. Ich lese den erstmal vor. Wir haben jetzt also, liebe Geschwister, einen freien und ungehinderten Zugang zu Gottes Heiligtum. Jesus hat ihn uns durch sein Blut eröffnet. Durch den Vorhang hindurch, das heißt konkret, durch das Opfer seines Leibes, hat er einen Weg gebahnt, den bis dahin noch keiner gegangen ist. Einen Weg, der zum Leben führt. Und wir haben einen hohen Priester, dem das ganze Haus Gottes unterstellt ist. Deshalb wollen wir mit ungeteilter Hingabe und voller Vertrauen und Zuversicht vor Gott treten. Wir sind ja in unserem Innersten mit dem Blut Jesu besprengt und dadurch von unserem schuldbeladenen Gewissen befreit. Wir sind, bildlich gesprochen, am ganzen Körper mit reinem Wasser gewaschen. Ferner wollen wir unbeirrbar an der Hoffnung festhalten, zu der wir uns bekennen, denn Gott ist treu und hält, was er zugesagt hat. Und weil wir auch füreinander verantwortlich sind, wollen wir uns gegenseitig dazu anspornen, einander Liebe zu erweisen und Gutes zu tun. Deshalb ist es wichtig, dass wir in unseren Zusammenkünften nicht fernbleiben, wie einige sich das angewöhnt haben, sondern dass wir einander ermutigen und das umso mehr, als, wie ihr selbst feststellen könnt, der Tag näher rückt, an dem der Herr wiederkommt. Und dann habe ich noch einen Vers, etwas später im gleichen Kapitel. Gebt diesen Glaubensmut jetzt nicht auf, er wird einmal reich belohnt werden. Wisst ihr, die Wissenschaftler sind sich uneinig, wer diesen Hebräerbrief geschrieben hat. Aber eine Sache steht fest, der Autor schreibt an Juden, die an Jesus Christus glaubten. Juden, die sich entschieden haben, mein Leben gehört Jesus. Es gibt kein Zurück mehr und ich bin entschieden, Jesus nachzufolgen. Und wir kennen es daran, dass der Autor eigentlich voraussetzt, wenn wir den Hebräerbrief mal durchlesen, dass die Leser sich eigentlich im Alten Testament auskennen mussten. Wie Abrahams Familie zur Nation Israel wurde, wie Mose die Israeliten aus der Sklaverei der Ägypter geführt hat und sie zum Berg Sinai führte, wo sie dann die Tora bekommen haben und wo Gott mit ihnen einen Bund geschlossen hat, wie sie die Stiftshütte bauten und die Priester Opfer darbrachten und auch wie sie auf dem Weg ins verheißene Land durch die Wüste umhergezogen sind. Das alles finden wir im Hebräerbrief. Und durch die Entscheidung zu Jesus haben sich die Juden dann gesagt, wir leben nicht mehr unter dem Gesetz von Mose. Wir folgen auch nicht mehr diesen ganzen Reinigungsriten, die da beschrieben sind, sondern wir glauben an ein Opfer, was für alle Zeit ausreicht. Wir müssen nicht mehr in den Tempel gehen, weil es ein Opfer gegeben hat, und zwar Jesus Christus, und durch sein Blut sind wir völlig rein. Das haben wir gerade gesungen. Sie wurden zu Christen und sie sind Jesus nachgefolgt. Und wenn man den Brief aufmerksam liest, dann sagt der Autor, Jesus ist größer als alles. Jesus ist größer als Abraham und als die Propheten und als Melchisedek. Und er führt es Stück für Stück aus und sagt letztendlich, dass Jesus für alles im Leben genügt. Und genau deswegen wurden die Juden misshandelt, sie wurden verfolgt und sie wurden sogar verhaftet. Es gab nämlich andere Juden, die auf sie herabschauten. Die haben gesagt, wie, ihr glaubt jetzt an Jesus und ihr geht auch nicht mehr in den Tempel, um zu opfern? Es fing vielleicht ganz langsam an und es wurde immer dramatischer. Die christlichen Juden wurden misshandelt, sie wurden verfolgt, sie wurden gemobbt. Über sie wurde vielleicht gelästert. Sie wurden aus der Synagoge ausgeschlossen. Man hat auf sie herabgeschaut. Und manche dieser christlichen Juden, die hielten diesen Druck einfach nicht stand. Und genau hier setzt der Autor des Hebräerbriefes an. Und er sagt, hey, werft eure Zuversicht nicht weg. Werft die Hoffnung nicht weg, sondern haltet fest an Jesus. Gebt nicht auf, auch wenn ihr misshandelt werdet und wenn ihr Verfolgung erlebt. Jesus ist größer als all das, was ihr gerade erlebt. Und der Schlüssel, um durchzuhalten, ist Gruppenarbeit. Im Kollektiv. Ihr braucht einander, sagt er. Keiner soll Jesus alleine nachfolgen. Keiner soll irgendwie versuchen, all das zu leben, völlig isoliert und auch noch ganz alleine in so einer Verfolgung. Und meint ja nicht, Nachfolge ist etwas, was man alleine macht oder isoliert macht. Wenn wir uns zusammen haben, dann werden wir es schaffen. Und schaut euch mal den Text etwas genauer an. Ich unterstreiche jetzt nur mal ein paar Worte, die sind gelb unterstrichen. Wir, uns, einander, wir. Und so zieht sich das durch diesen Text komplett durch. Der Autor sagt es immer wieder. Versteht es doch. Wir, uns, einander, aufeinander. Hört doch endlich auf, alleine rumzuwursteln. Hört auf, isoliert zu leben. Ihr werdet aufgeben. Ihr werft dann eure Zuversicht einfach weg. Lasst uns aufeinander, miteinander, zusammen, gemeinsam Jesus nachfolgen. Und das ist so wichtig. Und Hebräer 10 setzt das in den Fokus. Hey Leute, das ist der Weg. Das bedeutet es, Jesus nachzufolgen. Und vieles verstehen wir überhaupt erst, wenn wir in einer Gruppe zusammen sind. Wenn wir in einer Gemeinschaft sind. Wir schaffen und wie schaffen wir es, im Leben nicht aufzugeben? Und sind wir mal ganz ehrlich zu uns selbst. Ich glaube, jeder war schon mal in so einer Situation, wo man einfach aufgeben wollte. Wo wir hoffnungslos waren. Wo man gezweifelt hat, ob das mit Jesus alles noch wirklich ist. So viele Stürme im Leben, so viele Dinge, die kaputt sind, so viele Ängste, so viele Sorgen. Und ich glaube, jeder kennt das, der sich schon mal solche Gedanken gemacht hat. Und falls nicht, bete für mich, ich habe das genauso schon erlebt. Und ich möchte dir heute 3 Punkte anhand von diesem Text mitgeben, wo wir uns einfach herausziehen können, nicht aufzugeben. Nicht unsere Zuversicht wegzuwerfen, so wie es hier heißt. Und der erste Punkt ist, zusammen vor Gott treten. Der Vers 22. Deshalb wollen wir mit ungeteilter Hingabe und voller Vertrauen und Zuversicht vor Gott treten. Wir sind ja in unserem Innersten mit dem Blut Jesu besprengt und dadurch von unserem schuldbeladenen Gewissen befreit. Wir sind, bildlich gesprochen, am ganzen Körper mit reinem Wasser gewaschen. Lasst uns zusammen vor Gott treten. Wir dürfen in die Gegenwart Gottes treten durch das Gebet, so wie du es gesagt hast. Durch das, was Jesus für mich getan hat, komme ich in die Gegenwart Gottes. Und vielleicht sitzt du hier und sagst, ich fühle mich aber so nach Aufgeben. Ich bin gerade in so einem Sturm drin und eigentlich bin ich dabei, meine Zuversicht wegzuwerfen. Und wenn du in so einer Phase steckst, weißt du, was du da brauchst? Du brauchst jemanden, der zu dir sagt, komm, lass uns zusammen vor Gott treten. Wir brauchen manchmal die Leute, die zu uns nach Hause kommen, die sagen, leg mal deinen Laptop weg, leg mal deine Fernbedienung weg, geh mal vom Fernseher weg, du hast jetzt schon 22 Stunden Netflix geschaut. Lass uns mal gemeinsam vor Gott treten. Und dann sagst du vielleicht, ja, aber ich fühle mich gerade einfach nicht so. Ich weiß gar nicht, ob ich beten kann. Ich fühle mich einfach so elend. Und da, genau deswegen sagt dir dann jemand, wenn du dich nicht so fühlst, ich bete einfach für dich. Ich bete, dass du Gott neu erlebst. Und übrigens habe ich den Joachim schon angerufen und den Norbert. Die kommen auch gleich, die sind auf dem Weg. Und wenn ich weggehe, dann kommen die zwei und dann beten sie auch nochmal mit dir. Wir wollen eine Entscheidung treffen und gemeinsam vor Gott treten. Und wenn du dich nicht danach fühlst, dann brauchen wir Menschen, die sich danach fühlen, die für dich vor Gott treten und die dich in die Gegenwart Gottes hineinnehmen. Und eine Sache ist sicher, wenn du dir in deinem Herzen vornimmst, aufzugeben und du bist völlig alleine und isoliert, dann wirst du das auch tun. Du wirst einfach aufgeben. Wenn du aber Menschen um dich herum hast, die sagen, nein, das lassen wir nicht zu. Wir lassen dich nicht los. Komm, wir kommen jetzt mal gemeinsam vor Gott. Wir nehmen uns eine Gebetszeit und wir suchen zusammen Gott. Und dann sagt der Autor noch eine Sache. Wie treten wir denn eigentlich vor Gott? Er sagt, wir kommen vor Gott mit einem völlig reinen Gewissen. Reingewaschen und voller Vergebung. Und dieses reine Gewissen, dieses Abgewaschensein, diese völlige Gewissheit des Glaubens, das ist so wichtig, weil viele Leute genau deswegen nicht vor Gott treten, weil sie eine Verdammnis in sich tragen. Sie sind voller Anklage, sie denken, naja, mir geht's gerade schlecht und ich denke ans Aufgeben, ich bin dabei, meine Zuversicht wegzuwerfen, die Flinte ins Korn zu schmeißen. Ich bin eigentlich kurz davor, den Kopf in den Sand zu stecken. Ich will eigentlich aufgeben. Und dann denken sie sich, nur weil sie solche Gedanken haben, hat Gott genau solche Gedanken. Und das ist so tragisch. wenn wir glauben, dass Gott so drauf ist, wie wir gerade drauf sind, wenn wir glauben, dass Gott sich so fühlt, wie du dich gerade fühlst, vielleicht ist das so dein Bild von Gott. Weil ich sauer bin, ist Gott auch sauer. Weil es mir schlecht geht, geht es Gott auch schlecht. Ich kann dir sagen, Gott weiß ganz genau, wie du dich fühlst. Und er fühlt auch mit dir, aber Gott geht es blendend. Er will dich nämlich retten und er will dir vergeben. Und weißt du, was das Gute ist? Als du dein Leben Jesus gegeben hast und dich entschieden hast, ihm nachzufolgen, da sagt nämlich der Autor den Juden hier, seid ihr reingewaschen worden. Es gibt jetzt keine Verdammnis für die, die in Jesus sind. Und das kann ich für mich annehmen. Und wenn ich mich nicht danach fühle, wenn ich keine Lust habe, habe ich trotzdem Leute um mich herum, die sagen, Fernbedienung aus der Hand. Wir gehen jetzt mal gemeinsam in die Gegenwart Gottes. Es gibt nämlich keine Verdammnis. Gott ist nicht sauer auf dich und er wirft dir nicht irgendwelche Dinge an den Kopf und sagt, ey, weil du mich die letzten 3 Tage nicht gesucht hast, bleib du mir bloß mal weg. Gott freut sich auf dich und er liebt dich. Und wenn wir denken, wir reichen nie aus und es ist nie genug, dann hast du recht. Aber in dem Text heißt es, Jesus reicht aus. Jesus reicht aus und deswegen darf ich in die Gegenwart Gottes treten. Und der zweite Punkt ist, zusammen festhalten. Der Autor sagt in Vers 23, ferner wollen wir unbeirrbar an der Hoffnung festhalten, zu der wir uns bekennen. Denn Gott ist treu und hält, was er zugesagt hat. Ist dir bewusst, dass wir immer Hoffnung haben? Wenn du an Jesus glaubst oder dir heute vornimmst, an Jesus zu glauben, dann gibt es immer Hoffnung in deinem Leben. Dann ist selbst der Tod voller Hoffnung. Und Paulus sagt es an einer anderen Stelle so treffend, dass sogar Sterben ein Gewinn ist. Und im Leben oder im Sterben, es gibt immer Hoffnung für die, die mit Jesus unterwegs sind. Und deswegen sage nie, es gibt keine Hoffnung. Es gibt immer Hoffnung, wenn du an Jesus glaubst. Und die Bibel sagt, treu ist der, der uns dieses Versprechen gegeben hat. Wisst ihr, unsere Hoffnung beruht nicht auf irgendeinem Versprechen, sondern auf der Treue dessen, der uns dieses Versprechen gegeben hat. Wenn ich dir nämlich sage, ich gebe dir heute 1 Million Euro, aber du denkst dir, super, auf jeden Fall, aber ich muss dich leider enttäuschen, weil ich keine Million habe. Dieses Versprechen steht und fällt mit demjenigen, der dieses Versprechen gegeben hat. Und wenn Gott dir etwas verspricht, wenn er dir etwas verheißt, dann darf ich das auch glauben. Er ist immerhin Gott. Er ist allmächtig und das bedeutet, dass ihm nichts unmöglich ist. Und so darf ich auch Gott glauben. Und so eine Hoffnung ruht nicht in Optimismus oder vielleicht positivem Denken oder irgendeine positive Energie. So eine Hoffnung ist real. Und sie ist verankert in der Treue dessen, der uns dieses Versprechen gegeben hat. Und Gott wankt nicht. Wir wanken vielleicht und fallen hin, aber Gott niemals. Es ist wie bei Petrus, der seinen Arm aussteckt, als er merkt, er geht unter. Und Gott möchte uns aufhelfen. Und jetzt wird der Gedanke von Gruppenarbeit wichtig. Wenn ich dabei bin, diese Hoffnung zu verlieren, dann brauche ich wieder Menschen um mich herum. Und die Bibel sagt uns nämlich, wir wollen an der Hoffnung festhalten. Eine andere Übersetzung sagt, lasst uns festhalten an dem Bekenntnis der Hoffnung. Manchmal ist das Bekenntnis das Problem. wir müssen es auch bekennen. Immerhin ist es ein Bekenntnis. Es ist etwas, das ich ausspreche. Und wenn du alleine bist und bekennst, Jesus mag mich nicht, ich bin hässlich, aus mir wird sowieso nichts, alle sind begabter als ich und ich bin alleine, ich bin einsam. Und wenn du niemanden um dich herum hast, dann wird es auch wahrscheinlich so kommen. Aber stell dir vor, du bist in einer Gruppe vielleicht von anderen Christen und du bekennst so etwas, dann sagen die anderen, hey, weißt du was? Du bekennst hier gerade Hoffnungslosigkeit und die Bibel sagt, wir sollen Hoffnung haben. Wir sollen Hoffnung bekennen, wir sollen Hoffnung aussprechen, wir sollen Jesus proklamieren und in egal welcher Situation du gerade steckst, du sollst einfach Jesus proklamieren. Und ab heute hören dieses negative Gerede auf. Ab heute sprechen wir Gottes Wort aus. Ab heute sprechen wir Gottes Verheißung aus. Und lass uns zusammenschauen, wie sich unser Leben verändert. Was bekennst du also den ganzen Tag? Vielleicht war das genau das, was die Juden damals hören mussten. Auch wenn sie verfolgt wurden, wenn sie misshandelt wurden, auch wenn sie vielleicht gesteinigt wurden, es gibt immer Hoffnung in Jesus. Und mit dem dritten Punkt möchte ich abschließen. Der dritte Punkt ist, wir müssen aufeinander Acht geben. Vers 24 und 25. Und weil wir auch füreinander verantwortlich sind, wollen wir uns gegenseitig dazu anspornen, einander Liebe zu erweisen und Gutes zu tun. Und deshalb ist es wichtig, dass wir unseren Zusammenkünften nicht fernbleiben, wie einige sich das angewöhnt haben, sondern dass wir einander ermutigen. Und das umso mehr, als wir selber feststellen können, der Tag näher rückt, an dem der Herr wiederkommt. Das Wort für Acht geben heißt hier im Griechischen Katanonen. Und das heißt so viel wie etwas aufmerksam, achtsam, sorgfältig, strategisch mit den Augen oder dem Verstand fixieren. Das ist mehr als nur, ich schaue einfach mal, sondern es ist etwas sehr, sehr Bewusstes und sehr Aufmerksames. Der Autor sagt, achte mal auf den anderen. Richte mal deinen Blick weg von dir hin zu deinem Nächsten. Und wenn du sonntags in den Gottesdienst kommst, dann heißt es nicht mehr, mal schauen, was heute so kommt. Mal schauen, wie die Predigt so wird, wie der Lobpreis wird, ob die Lieder mir passen oder nicht. Mal schauen, ob das meinem Geschmack entspricht. Der Autor sagt, es geht nicht nur um dich. Lasst uns aufeinander Acht geben. Lasst uns einander ermutigen und ermahnen. Hast du dir heute überlegt, bevor du in den Gottesdienst kommst, auf wen du Acht geben kannst? Wem kann ich heute meine Aufmerksamkeit schenken? Wo ist vielleicht jemand, der hoffnungslos ist und jemand, der geknickt ist? Wo kann ich vielleicht jemanden umarmen, wenn wir das mal wieder dürfen? Wem kann ich Gottes Wahrheit zusprechen? Oder du sagst jemandem, hey, ich habe heute nach dem Gottesdienst nichts vor. Wollen wir nicht gemeinsam was unternehmen? Wollen wir nicht irgendwie unterwegs sein? Vielleicht ist es mal an der Zeit, deinen Mittagstisch wieder zu füllen. Dann kannst du sagen, hey, lass uns doch mal gemeinsam was essen. Sehen wir sowas noch? Haben wir noch Acht aufeinander? Wenn jemand geknickt ist und entmutigt oder vielleicht irgendwie eine schwere Zeit durchmacht, sehen wir diese Menschen noch, um auf sie zuzugehen und ihnen zu sagen, hey, weißt du was? Ich wertschätze dich total. Und ich finde es klasse, dass du hier bist. Und ich freue mich auch, dich zu sehen. Und ich möchte dir meine Hilfe anbieten. Und wenn wir zusammen unterwegs sind, dann hört dieses Ich, mich, meiner, mir auf. Es geht nicht um meine Probleme. Die Bibel sagt in Jesaja 58, besteht es nicht darin, dass du dem Hungrigen dein Brot brichst und arme Verfolgte in dein Haus führst, dass wenn du einen Entblößten siehst, du ihn bekleidest und dich deinem eigenen Fleisch nicht entziehst. Dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte und deine Heilung wird rasche Fortschritte machen. Deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen und die Herrlichkeit des Herrn wird deine Nachhut sein. Das heißt, im Dienst an dem anderen wird meine eigene Seele gesund. Manchmal meinen wir, alle sind für mich zuständig. Alle müssen mir gefallen, alle müssen mir helfen. Aber die Bibel sagt, gib mal auf jemand anderen Acht. Heb mal deinen Blick weg von dir und deinen Umständen und deinen Problemen. Löse mal das Problem eines anderen und dann merkst du dich, wie Gott sich um dein Problem kümmert. Lasst uns aufeinander Acht geben. Und dann sagt der Autor etwas später im Kapitel 10, doch wir gehören nicht zu denen, die sich abwenden und sich damit selbst ins Verderben stürzen. Nein, wir gehören zu denen, die am Glauben festhalten und dadurch ihr Leben retten. Wenn wir also diese drei Punkte gemeinsam leben, dann gehören wir zu denjenigen, die nicht zurückweichen. Wir sagen dann zusammen, wir glauben und wir stehen fest. Egal was kommt, ich habe Menschen um mich herum, die mir links und rechts unter die Arme greifen. Und auch wenn ich aufgeben möchte, sie lassen es nicht zu, dass ich aufgebe. Auch wenn ich keine Hoffnung habe und negative Dinge ausspreche, dann lassen die Leute das nicht zu. Sie fangen an, für mich zu beten. Wir fangen an, mit dir zu beten. Und deswegen brauchen wir in der Kirche Gruppenarbeit. Und das ist mein Wunsch. Das war mir so auf dem Herzen. Wir haben uns vorher ausgetauscht, was könnte in eure Situation so reinpassen. Und das war so der Austausch. Und das ist mein Wunsch an unsere Kirche und an eure Kirche und an die Christen allgemein, dass wir so eine Gemeinschaft entwickeln, dass Menschen, wenn sie in die Kirche kommen, sie spüren, dass was hier stattfindet, das ist etwas Göttliches. Das kann nicht von Menschen irgendwie gemacht sein, sondern das ist etwas, was Gott in eine Gruppe hineinschenkt, durch seinen Heiligen Geist. Und das wünsche ich euch als Kirche, dass ihr das wirklich lebt und erlebt, was passiert, wenn das wirklich mal gelebt wird. Ich glaube, wir singen noch ein Lied und dann sprechen wir ein gemeinsames Gebet.